Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Europäische Weltraumagentur ESA hatte heute zur traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz in die Pariser Zentrale geladen. Wir nehmen das zum Anlass, den ESA-Generaldirektor Johann Dietrich Wörner gleich mal zu fragen, was 2020 raumfahrttechnisch so ansteht. Außerdem berichten wir über eine Studie, die einen klaren Zusammenhang zeigt zwischen dem Klimawandel und der wachsenden Waldbrandgefahr in vielen Regionen der Erde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu einer aktuellen Studie im Fachmagazin The Lancet, in der es um die Frage geht, wie sich der AIDS-Erreger in Afrika ausbreitet. Genauer gesagt in Uganda. Um die Seuche einzudämmen, konzentrieren sich Bemühungen, um HIV-Infektionen zu verhindern und zu behandeln, dort wie anderswo bislang, vor allem auf die Hotspots, in den Ballungszentren. Detaillierte Analysen zur Ansteckungsdynamik legen nun aber nahe, es wäre klug, den ländlichen Raum stärker ins Visier zu nehmen. Details von Martin Winkelheide.
Am Ufer des Viktoriasees in Uganda, an der Grenze zu Tansania, leben die Menschen in kleinen Dörfern. In den Fischerdörfern, so Oliver Radmann vom Imperial College in London, herrscht so etwas wie Goldgräberstimmung.
Die Leute wohnen in Wellblech und Holzhütten, die sind einfach da ganz kurzfristig hingezogen, weil die einfach ökonomisch Möglichkeiten sehen, die sie dann weiter im Inland so nicht haben.
Es gibt Arbeit und Nahrung, aber viele Menschen dort sind infiziert mit dem AIDS-Erreger. In manchen Dörfern sind von 10 Erwachsenen 4 HIV-positiv. Es ist ein HIV-Hochrisikogebiet in Uganda. Seit 10 Jahren bekommen die Seeanrainer daher regelmäßig Besuch von Wissenschaftlern des Rakai Health Sciences Program.
Jedes Haus ist mit GPS-Koordinaten erfasst, also es wird alles digital gespeichert. Wenn dann diese Kohortenstudie alle 2 Jahre durchgeführt wird, die Leute werden befragt, das wird alles sofort digitalisiert, das wird dann im Datenzentrum gespeichert. Die HIV-Blutproben, die genommen werden, die werden sofort eingefroren.
Die Daten und Proben aus den Fischerdörfern und 36 Gemeinden im dichter besiedelten Inland hat Oliver Radmann für seine Studie nutzen können. Er wollte wissen, breitet sich das HIV-Virus wirklich so aus, wie wir glauben? Eine gängige Theorie lautet, das Virus wandert mit den Menschen von Hochrisikogebieten in Gebiete mit niedrigerem Risiko. Wer also die Ausbreitung in einem HIV-Hotspot stoppt, der schützt auch das Umland. Um diese Hypothese zu prüfen, schaute sich Radmann erst einmal die kursierenden Viren genauer an. Er sequenzierte das Erbgut der HIV-Viren von über 2500 Infizierten, eine gewaltige Datenmenge.
Wenn dann diese Viren miteinander ähnlich sind, dann bekommt man dann eine Idee, wer vielleicht wen angesteckt haben könnte. Und unsere hochmodernen Rechner in London, die haben dann da monatelang gerechnet, bis wir dann wirklich dazu Ergebnisse gekommen sind.
Diese genetischen Informationen hat der Wissenschaftler dann mit denen zur Mobilität der Menschen kombiniert. Wer lebt seit wann wo? Wo kommt er her? Das überraschende Ergebnis: Die Ausbreitung des HIV-Virus in den Fischerdörfern und im Umland läuft fast vollständig unabhängig voneinander ab.
Die beiden Epidemien haben sehr wenig miteinander zu tun.
Wenn es Wanderungsbewegungen gab, dann von den Gemeinden im Inland in die Fischerdörfer. Infizierte aus dem Inland tragen also zu einem noch höheren Infektionsrisiko in den Fischerdörfern bei. Was heißt das ganz praktisch für HIV-Vorbeugungsprogramme in den Fischerdörfern?
Lokal hat es die Bedeutung, dass man in diesen Hochrisikogebieten dann wirklich nach neuen Diagnosen auch noch intensiver suchen muss, dass man die Leute besser aufklärt über Sexualverhalten, über das Risiko, sich anzustecken.
Und dass man sich besonders um neu Zugezogene kümmert und mit ihnen ins Gespräch kommt. Vorbeugungsprogramme helfen vor Ort, aber sie schützen nicht automatisch das Umland. Lassen sich die Ergebnisse dieser Studie auf andere Hochrisikogebiete übertragen, in Kenia etwa, in Südafrika oder Botswana? Das ist unklar. Wenn aber auch dort ähnliche Studien durchgeführt würden, hofft Oliver Radmann, könnten vielleicht allgemeingültige Variablen gefunden werden, die helfen, die drohende Ausbreitung des HIV-Virus in einer Region vorauszuberechnen, um dann gezielter gegensteuern zu können.
Forscher haben die AIDS-Übertragungswege in Uganda analysiert. Ein Beitrag von Martin Winkelheider war das. Rund 2 Stunden lang stand die Führung der Europäischen Raumfahrtagentur ESA heute Vormittag in ihrer Zentrale in Paris Journalisten Rede und Antwort. Es war die traditionelle Pressekonferenz zum Jahresauftakt, bei der ESA-Generaldirektor Johann Dietrich Wörner und seine Leute Einblicke gaben, welche Missionen ins All 2020 geplant sind. Wir hatten direkt im Anschluss an die Pressekonferenz Gelegenheit, mit dem deutschen Chef der ESA zu telefonieren. Und weil Jan Wörner in einem Interview 2016 mal gesagt hat, wir brauchen Raumfahrtmissionen, die Entdeckergeist demonstrieren und fördern, habe ich ihn als erstes gefragt, was hat die ESA da 2020 alles in petto?
Also ich bin der festen Auffassung, dass unsere Gesellschaft im Ganzen gesehen Inspiration braucht, Faszination braucht, weil das motiviert Menschen auch in ganz verschiedenen Bereichen aktiv zu werden. Und deshalb ist für mich Exploration und Wissenschaft so ein entscheidender Punkt, um Menschen zu begeistern. Und wir haben dieses Jahr die Mission zum Mars, die heißt ExoMars 2020. Wir wollen auf dem Mars nach Leben suchen. Ob da mal Leben war oder ob da sogar noch Leben da ist. Es gibt Wasser auf dem Mars. Der Mars hat in der Vergangenheit eine deutlich angenehmere Umwelt, als er das heute hat. Deshalb fliegen wir hin. Auf der Oberfläche erwarten wir nichts, aber wir bohren in den Mars hinein, etwa 2 Meter tief, und gucken dort nach Leben. Wir haben aber auch natürlich dieses Jahr immer noch im Moment den Flug von Luca Parmitano auf der Internationalen Raumstation, der AMS, das Alpha Magnetic Spectrometer, repariert hat, was ja für die Wissenschaft außerordentlich spannend ist. Ich weiß, das sind Details, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Man geht ja davon aus, dass beim Urknall Wasserstoff entstanden ist und das entstanden ist Antimaterie und Materie im gleichen Verhältnis. Nun sehen wir um uns drumherum eigentlich nur Materie. Und wenn immer Antimaterie und Materie sich treffen, lösen sich sofort wieder zur Energie auf. Also wo ist die Antimaterie? Gibt es überhaupt Antimaterie im All? Dafür dient unter anderem dieses Alpha-Magnetik-Spektrometer. Und das Faszinierende ist, dass man jetzt nicht nur Wasserstoff-Antimaterie gefunden hat und Elektronen, also Positronen, sondern auch Antihelium. Und woher kommt Antihelium? Gibt es eine Antisonne, die aus Antiwasserstoff Antihelium brennt? Also ganz neue, faszinierende Fragen.
Kommen wir noch auf ein paar weitere Missionen, die die ESA für 2020 geplant hat, zu sprechen. Am 5. 6. Februar soll die Mission Solar Orbiter starten, eine Kooperation mit der NASA. Eine Sonnensonde, die den Sonnenwind genau untersuchen soll. Welche neuen Einsichten verspricht man sich da?
Also der Sonnenwind ist eine Aktivität, die Sonne hat. Die Sonne schießt dauernd Masseteilchen von sich weg, auch starke Strahlung. Und diese Strahlung kann die Erde erreichen. Wenn es einfach nur mal so erreicht, dann freuen wir uns alle drüber über die Nordlichter, die Aurora. Das ist die schöne Wirkung dieser Sonnenaktivität. Aber wir können eben auch Solarstürme haben, dass Strahlung und Partikel die Erde so heftig treffen, dass wir unser elektrisches System dadurch beeinträchtigt sehen. Das ist passiert in der Vergangenheit, ganz berühmt 1859, der sogenannte Carrington-Effekt, der hat die USA getroffen und hat dort die Telegrafensysteme lahmgelegt. Es ist nochmal während des Vietnamkriegs passiert, da sind sogar Minen explodiert aufgrund der starken Sonnenwindaktivitäten. Und 1989 in Kanada sind Transformatoren im Kraftwerk sogar beschädigt worden. Also es ist eine echte Bedrohung. Wir können die Sonne nicht abstellen, aber wir wollen mehr verstehen, wie funktioniert dieser Sonnenwind, wie entsteht er, wie können wir ihn besser vorhersagen. Und deshalb ein Teil dieser Aktivität ist Solar Orbiter. Ein zweiter Teil ist die Mission, die wir Lagrange-Mission nennen, bei der wir über einen längeren Zeitraum eine Sonde ins All schicken wollen, um Sonnenwindentstehung zu verfolgen und dann ein Frühwarnsystem zu haben für die Erde.
Im November ist aktuell geplant, dass im Rahmen des Copernicus-Programms von EU und ESA der 1,5 Tonnen schwere Erdbeobachtungssatellit Sentinel-6A starten soll. Was genau ist dessen Aufgabe?
Also Sentinel heißt Wächter, also es ist der 6. Wächter. Das A steht dafür, wir bauen aus diesen Sentinels immer mehrere, A, B, C, D. Denn dadurch, dass man mehrere hat, hat man dann eine schnellere Wiederholzeit und kriegt bessere Informationen. Und Sentinel 6A soll insbesondere die Meere beobachten, also Meereshöhe etc. Deshalb ist er Teil der Klimabeobachtung, die wir brauchen, um besser zu verstehen, welche Effekte hat der Klimawandel. Und dann natürlich auch zu entscheiden, was sind die besten Maßnahmen gegen einen Klimawandel.
Schauen wir noch kurz auf die bemannte Raumfahrt. Eigene Kapazitäten, um Astronauten ins All zu befördern, hat die ESA ja bislang nicht. Sie haben jetzt eben bei der Pressekonferenz in Paris gesagt, na ja, das wird bis auf Weiteres auch so bleiben, hat aber auch Vorteile, weil es uns zwingt, mit anderen Partnern zu kooperieren, die diese Fähigkeiten haben. Könnten da neben Amerikanern und Russen künftig auch die Chinesen interessanter werden?
Also wir schauen bei der astronautischen Raumfahrt nach Ost und West gleichermaßen. Unser erster, unser Premium-Partner ist die NASA. Das ist ganz klar, schon über viele, viele Jahre hinweg. Schon im Space Shuttle hatten wir ja auch europäische Astronauten. Also die NASA ist unser erster Partner. Und auch zur Internationalen Raumstation fliegen wir letztlich auf NASA-Sitzen. Insofern, das ist schon so. Aber ich will das nochmal hervorheben, auf der Internationalen Raumstation waren wir jetzt auch angewiesen auf russische Transporte. Und ich glaube, das ist gerade bei den wechselnden politischen Verhältnissen auf der Erde durchaus auch mal hilfreich, wenn man was machen muss. Insofern denke ich, diese geopolitische Wirkung ist schon da. Die Europäer haben keine eigenen Kapazitäten, Astronauten von der Erde ins All zu befördern. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die technologischen Aspekte beherrschen, denn die Amerikaner werden in Zukunft bei dem Orion-System, was ja auch zum Mond fliegen soll, ein Service-Modul, das ist das, was bei Apollo 13 kaputt gegangen ist. Dieses Service-Modul kommt aus Europa, genauer gesagt, es wird in Deutschland sogar im Wesentlichen hergestellt. Also wir sind auch in der astronautischen Raumfahrt auf dem kritischen Pfad. Und ich denke, das zeigt sich. Nun, Sie haben gefragt, auch China.
Genau.
Ja, wir arbeiten auch mit China zusammen, aber wir haben bisher keinerlei vertraglichen Festlegungen. Einige von unseren Astronauten haben wir gebeten, Chinesisch zu lernen. Die haben auch schon Trainings zusammen gemacht mit chinesischen Astronauten. Aber es wäre vollkommen zu früh zu sagen, dass wir jetzt einen gemeinsamen Flug anstreben.
Sie haben vorhin schon die Mission ExoMars angesprochen, die im August 2020 abheben soll. Also der zweite Teil davon, genauer gesagt. Eine Spurengas-Messsonde umkreist ja schon seit 2016 den Mars. Jetzt soll ein Rover und eine Messplattform auf der Oberfläche abgesetzt werden. Das ist eine Flaggschiff-Mission für die ESA. Geplante Ankunft März 2021. Gesetzt den Fall, alles läuft nach Plan. Wäre das für Sie dann vielleicht auch ein Grund, Ihr Mandat als ESA-Generaldirektor, das eigentlich 2021 ausläuft, vielleicht zu verlängern?
Also erstmal ist klar zu sagen, ExoMars 2020 ist eine fantastische Mission, nicht nur für Europa, sondern global für die Wissenschaft. Und wir wollen tatsächlich gucken, ob es so etwas wie Leben auf dem Mars gab oder gibt. Das hat alles überhaupt nichts zu tun mit meinem Mandat. Ich habe ja 2015 angefangen. Mein Mandat läuft derzeit bis Mitte 2021 und die Mitgliedsländer haben die Entscheidung zu treffen, wann und wie sie mich durch einen Nachfolger ablösen wollen.
Ich habe die Frage natürlich auch deshalb gestellt, weil es im Vorfeld der Verlängerung Ihrer Amtszeit um 2 Jahre im letzten Jahr ja durchaus Querelen gab, weil unter anderem auch Frankreich gerne selbst den ESA-Generaldirektor wieder stellen würde. Spüren Sie denn den Rückhalt, den Sie brauchen, um diese Position jetzt die nächsten Jahre auch auszufüllen?
Ich bin begeistert, dass verschiedene Länder die Position des ESA-Generaldirektors für sehr interessant finden. Das meine ich überhaupt nicht zynisch, das meine ich sehr, sehr ernst. Das spricht ja für die ESA, wenn man unbedingt selber gerne da an der Spitze sein will. Mein eigenes Verständnis des ESA-Generaldirektors ist aber, dass der nicht ein nationales Interesse verfolgen sollte, sondern ein europäisches Interesse. Und deshalb spielt für mich die Nationalität nicht so diese dominante Rolle, die da in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass dort jemand ist, der das erstens unbedingt gerne machen will. Sollte jemand sein, der begeistert ist davon. Noch besser ist, wenn er auch Ahnung davon hat. Das ist natürlich ein Schwachpunkt bei mir, weil ich ja Bauingenieur bin. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Und diese Querelen, die Sie ansprachen, die 2018 waren um die Verlängerung, die haben mich verletzt, weil natürlich die Frage für mich im Raum stand, habe ich Mist gebaut? Bin ich nicht gut genug? Ist es ein politisches Spielchen? Ich bin mir da bis heute nicht so ganz sicher, was da der ausschlaggebende Punkt war. Und will eigentlich auch diesen Punkt gar nicht weder mit mir noch mit anderen diskutieren. Ich nehme einfach zur Kenntnis, ich habe eine Verlängerung bekommen und ich gebe alle meine Kraft für die ESA.
Sagt Jan Wörner, der Generaldirektor der ESA, mit dem wir über die Pläne der Europäischen Raumfahrtagentur fürs Jahr 2020 gesprochen haben. Eine Langfassung des Interviews finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/Forschung. Dass die Gefahr von Waldbränden weltweit wächst, darüber haben wir schon öfter berichtet. Zuletzt erst vergangene Woche wieder, als eine neue Studie belegt hat, der Klimawandel erhöht das Risiko verheerender Tundrabrände in Sibirien. Mit Blick auf die weiterhin brenzliche Lage im Südosten Australiens haben britische Forscher jetzt mal die Fachliteratur durchforstet, um herauszufinden, was weiß man eigentlich global gesehen über die Zusammenhänge zwischen Erderwärmung und Waldbränden. Gibt es da schon belastbare Fakten dazu? Was dabei rauskam, weiß Volker Marasek.
57 begutachtete Studien aus den vergangenen 7 Jahren. Die letzte erschien erst vor wenigen Tagen. Sie alle zeigen offenbar übereinstimmend, dass der Klimawandel das Risiko für Busch- und Waldbrände erhöht. Und das auf sämtlichen Erdteilen, wenn man die Antarktis ausklammert. Durch die globale Erwärmung habe sich die Feuersaison auf einem Viertel der globalen Vegetationsfläche verlängert und Brände seien intensiver geworden, schreiben die britischen und australischen Forscher nach Auswertung der vielen Studien. Darunter ist auch der Physiker und Klimaexperte Richard Betts vom Met Office, dem britischen Wetterdienst.
Im globalen Durchschnitt ist die Feuersaison um etwa 20% länger geworden, seit wir fossile Energieträger verbrennen. Der Einfluss des Klimawandels hebt sich an vielen Stellen in der Welt inzwischen von natürlichen Schwankungen ab und prägt das Feuerwetter.
Feuerwetter, das ist ein Begriff, den man jetzt immer häufiger hört. In Teilen von Australien grassiert es seit Monaten.
Die hohen Temperaturen und die Dürre in Australien sind durchaus natürliche Phänomene. Doch durch den Klimawandel ist es dort jetzt noch heißer und trockener. Das gleiche im Westen der USA, in Kanada, Südeuropa, Skandinavien und am Amazonas. Auch dort wird es heißer und vielfach trockener. Dadurch wird das Feuerwetter intensiver und das Entstehen von Waldbränden wird noch mehr begünstigt.
Der Klimawandel löse Busch- und Waldbrände nicht selbst aus, betont Richard Betts.
Feuer werden durch den Menschen oder durch Blitze entfacht. Deshalb kann man nicht sagen, diesen oder jenen Waldbrand hätte es ohne den Klimawandel nicht gegeben. Aber was man sagen kann, ist, wenn heutzutage ein Feuer entsteht, dann ist es intensiver und breitet sich stärker aus, aufgrund der heißeren und trockeneren Bedingungen.
Die neue Analyse hat auch ein überraschendes Ergebnis. Demnach ist die Gesamtfläche mit verbrannter Erde trotz der immer stärkeren Waldbrände zuletzt zurückgegangen. Woran das liegt, erläutert Matthew Jones, Geograf im Klimaforschungszentrum der Universität East Anglia in Großbritannien.
Global gesehen ist die verbrannte Landfläche in den letzten 2 Jahrzehnten um rund 1/4 geschrumpft. Das liegt vor allem daran, dass in vielen Savannengebieten Grasland in Acker umgewandelt worden ist und man Buschbrände jetzt dort unterbindet. In den Waldregionen sieht das vollkommen anders aus, insbesondere in den dichtesten Wäldern der Erde. Dort haben sich Feuer in den letzten 20 Jahren stärker in der Fläche ausgedehnt.
Weil vorerst kein Ende der globalen Erwärmung in Sicht ist, rechnen die Forscher damit, dass Waldbrände in Zukunft noch intensiver werden. Überall dort, wo sie durch Blitze, Brandstiftung oder Unachtsamkeit ausgelöst werden.
Unsere Studie macht deutlich, dass das Waldbrandrisiko mit jedem Grad Celsius mehr immer höher wird. Umso wichtiger ist es für alle Länder, ihre Klimaschutzverpflichtungen einzuhalten und die globale Erwärmung möglichst weit unter 2 Grad zu halten.
Der Klimawandel verlängert quasi überall auf dem Planeten die Saison für Waldbrände. Volker Marasek über eine Metastudie zum Thema. Weitere Meldungen vom Tage hat Lucian Haas mit ins Studio gebracht.
Schizophrenie führt zum Verlust von Synapsen. Das hat ein Forscherteam aus Großbritannien bei Betroffenen erstmals direkt nachweisen können, mit einer besonderen Hirnscan-Methode. Bisher hatte es dazu nur Verdachtsmomente auf Basis von Analysen der Gehirne bereits Verstorbener gegeben. Wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Communications berichten, nutzten sie einen speziellen Marker, der sich an spezifische Proteine in den Synapsen von Hirnzellen heftet. Der Vergleich der Hirnscans von 18 Kranken mit 18 gesunden Probanden zeigte, bei Patienten mit Schizophrenie gibt es eine signifikante Reduktion der Zellverbindungen im Vorderhirn. Interessant ist dieser Fund vor allem, weil sich daraus neue Möglichkeiten zur Diagnose von Schizophrenie ergeben könnten.
Sex hat Einfluss auf den Beginn der Menopause.
Wann die Frauen in die Wechseljahre kommen, gilt weitgehend als eine Veranlagungssache. Doch es gibt offenbar noch einen weiteren Einflussfaktor, den Sex. Bei Frauen mit einem aktiven Sexualleben setzt laut einer Langzeitstudie aus den USA die Menopause signifikant später ein als bei Frauen, die kaum noch Sex haben. 3000 Probandinnen nahmen an der Untersuchung teil. Nach Ansicht der Forscher deutet die Tendenz mehr Sex gleich später einsetzende Wechseljahre darauf hin, dass der weibliche Körper sich offenbar auch an der Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis orientiert, wenn es darum geht, wie lange er in die Empfängnisbereitschaft investiert. Im Durchschnitt setzte die Menopause bei den Probandinnen im Alter von 52 Jahren ein.
Die Zersiedelung der Welt nimmt zu.
Weltweit wachsen viele Städte in die Fläche. Die dabei entstehenden Verläufe neuer Straßen weisen allerdings einen abnehmenden Grad der Verbundenheit auf, weil mehr kreuzungsfreie Sackgassen und Stichstraßen gebaut werden. Das sei ein globaler Trend, der die Zersiedelung fördere und den Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel erschwere, berichtet ein Forscherteam aus den USA im Fachmagazin PLOS ONE. Die Wissenschaftler analysierten anhand weltweiter Satellitenbilder und Daten von OpenStreetMap die Straßennetze von Städten und wie gut man darüber von einem Punkt zu einem anderen gelangen kann. Dabei zeigte sich weltweit ein Trend zu verhältnismäßig längeren und komplexeren Wegen im Vergleich zu historischen Siedlungsstrukturen.
Ein Hirnparasit macht Mäuse angstfrei.
Der Parasit Toxoplasma gondii hat eine ungewöhnliche Wirkung auf Mäuse. Studien zeigten, gelangen die Erreger ins Gehirn der Nager, scheinen diese gezielt ihre Angst vor Katzen zu verlieren. Sie werden dann eher gefressen, was wiederum den Mikrobien nutzt, denn Toxoplasma gondii vermehrt sich exklusiv im Darm von Katzen. Ein Team der Universität Genf hat nun allerdings in Experimenten beobachtet, die Wirkung der Hirnparasiten auf das Verhalten der Mäuse ist gar nicht spezifisch auf Katzen ausgerichtet. Vielmehr werden infizierte Mäuse allgemein neugieriger und fürchten dann auch andere Fressfeinde, wie beispielsweise Ratten, nicht mehr. Die Studie ist im Fachmagazin Cell Reports erschienen.
Astronomen suchen nach der Quelle eines seltsamen Gravitationswellenausbruchs.
Die Gravitationswellendetektoren LIGO und Virgo haben gestern ein unerwartetes explosives Signal verzeichnet. Es könnte sich um einen sogenannten Gravitationswellenburst handeln. Diese Form einer besonders kurzen Erschütterung der Raumzeit wurde noch nie zuvor messtechnisch erfasst. Forscher spekulieren nun darüber, dass sie von einer Supernova oder einem sogenannten Gamma-Ray-Burst ausgelöst worden sein könnte. Auf die ersten Meldungen hin haben Astronomen weltweit verschiedenste Teleskope auf jene Himmelsregion gerichtet, aus der Gravitationswellenburst kam. Sie hoffen darauf, anhand auffälliger Signale in anderen Spektren Hinweise auf die tatsächliche Quelle zu finden.
Die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes hat sich 2019 fast verdoppelt.
Das hat das brasilianische Klimainstitut INPE bekannt gegeben. Demnach wurden 2019 knapp 9.166 Quadratkilometer Wald abgeholzt. Das sind 85% mehr als im Jahr davor. Bei den aktuellen Zahlen handelt es sich allerdings erst nur um vorläufige Daten der Echtzeitsatellitenüberwachung des INPE.
Sternzeit, 15. Januar. Asteroid mit Romulus und Remus. Im frühen 19. Jahrhundert entdeckten die Astronomen die ersten vier kleinen Objekte zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Kleinplaneten kontinuierlich an. 1866 hatte der britische Astronom Norman Pogson bereits Nummer 87 gefunden. Pogson ist unter anderem für die Entwicklung der modernen Größenklassenskala zur Helligkeitsbestimmung astronomischer Objekte bekannt. Pogson nannte diesen sechsten von ihm entdeckten Kleinplaneten Rhea Silvia, die in der römischen Mythologie die Mutter der sagenhaften Gründer Roms war. Inzwischen wissen wir, dass Silvia mit einem mittleren Durchmesser von 253 Kilometern das achtgrößte Objekt zwischen Mars und Jupiterbahn ist. Anfang 2001 wurde mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii ein erster kleiner Mond von Silvia gefunden. 3 Jahre später mit dem europäischen VLT in Chile ein zweiter. Beide Mündchen haben etwa 10 Kilometer Durchmesser und umrunden ihren Zentralkörper innerhalb weniger Tage. Der zuerst entdeckte äußere von beiden erhielt den passenden Namen Romulus. Der innere wurde nach seinem Bruder Remus benannt. Vermutlich handelt es sich bei diesem Dreiersystem um die Überreste einer Asteroidenkollision, zumal zahlreiche weitere Asteroiden auf sehr ähnlichen Bahnen wie Silvia bekannt sind. Silvia und Romulus und Remus kommen heute der Erde so nah wie sonst nie in diesem Jahr, bleiben aber dennoch gut 400 Millionen Kilometer entfernt.
Die Autoindustrie fordert Milliarden von der Regierung zur Unterstützung des Transformationsprozesses. Ist das einfach nur dreist oder kommen die damit durch? Verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.